Einen gesegneten Sabbat auch von meiner Seite an euch alle. Verzeiht, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Ist ein relativ spontan gewesen heute, dass ich die Predigt halte. Ist auch meine erste Predigt. Deshalb, wenn ich ein bisschen viel ablese oder mal ins Stottern komme oder sowas, seid mir nicht böse. Ist der Aufregung geschuldet. Worum soll es heute gehen? Heute soll es um Hoffnung und Glauben gehen. Zu Anfang eine Frage an euch alle. Was ist für euch Hoffnung? Ihr dürft gerne kurz antworten. Jesus Christus. Bitte? Noch etwas. Dass Jesus bald kommt. Daniela? Was mich weitermachen lässt. Alexandra? Genau. Roland, du hattest dich noch gemeldet? Genau. Richtig. Da kommen wir nachher auch noch auf den Punkt zu sprechen, das stimmt. Ja. Genau. Daniela nochmal? Richtig. Laut Wikipedia wird Hoffnung definiert als eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. In dieser Welt gibt es viele Leute, die glauben nicht an etwas, sondern die leben ihr Leben so, als hätte es mehr oder weniger keinen Sinn, weil nach dem Tod nichts folgt. Nun, worauf hoffen diese Menschen? Viele hoffen vielleicht auf einen Lottogewinn, auf eine gute Frau, einen guten Mann, um eine Familie zu gründen, auf viele Freunde. Sie hoffen auf ein gutes Ansehen, auf eine gute Stellung im Job, auf ein großes Gehalt, auf möglichst viel Geld, auf vielleicht ein teures Auto. Viele hoffen vielleicht auch auf Frieden in dieser Welt. Es gibt noch viel, was man an dieser Stelle aufzählen könnte. Die Frage ist bloß, warum hofft der Mensch? Liebe Geschwister, Hoffnung entsteht, wenn wir denken, alles wird gut. Es wird gelingen, es wird eine Lösung geben. Hoffnung richtet sich auf die Zukunft. Wenn wir einen guten Ausgang hoffen, beziehungsweise damit rechnen, Mittel und Wege zu finden, unsere Ziele zu erreichen, dann sind wir zuversichtlich und verspüren Kraft und Energie. Hoffnung ist aber nicht gleich Zuversicht. Sie sind ähnlich. Bei Zuversicht ist es bloß so, dass man daran glaubt oder weiß, dass es einen Weg gibt, aber dazu kommen wir gleich mehr. Was sagt denn die Bibel in Bezug auf Hoffnung? Wir als gläubige Christen hoffen auf Vergebung, Erlösung und das ewige Leben. Der Begriff Hoffnung ist ein Kernwort im Neuen Testament. Es wird auch gesagt, die Bibel ist die Quelle aller Hoffnung. Paulus sagt in Römer 15, Vers 4, ihr könnt es gerne mit mir aufschlagen. Römer 15, Vers 4. Römer 15, Vers 4, und dort heißt es, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Andere Übersetzungen sagen, durch den Zuspruch oder die Ermunterung Hoffnung fassen. Was heißt das konkret? Das heißt, dass durch das Wort Gottes, durch die Bibel, und durch Jesu Leben, sowie auch sein Sterben, wir Hoffnung haben können auf etwas Großes. Gehen wir einen Punkt zurück. Was steht vor der Hoffnung und vor der Zuversicht, damit wir überhaupt Hoffnung haben können und zuversichtlich auf etwas sein können? Vor diesem steht der Glaube. Als größter und wichtigster Bestandteil dieser dreien. Würden wir nicht an etwas glauben, hätten wir keine Hoffnung und auch keine Zuversicht. Der Glaube ohne Hoffnung wäre für uns sinnlos, denn wir hätten nichts von dem, woran wir glauben können. Denn die Hoffnung ist das, woran wir festhalten. In 1. Korinther 13, Vers 13 sagt die Bibel, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. In Hebräer 11, Vers 1, ihr dürft es gerne mit mir aufschlagen. Hebräer 11, Vers 1. In Hebräer 11, Vers 1 sagt Paulus, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ellen White schrieb einst dazu, Glaube ist nicht das Fundament unserer Erlösung, sondern der große Segen, das Auge, das sieht, das Ohr, das hört, die Füße, die laufen, die Hand, die ergreift. Glaube ist das Mittel, nicht das Ziel. Wenn Christus sein Leben dahingab, Sünder zu retten, weshalb sollte ich dann nicht diesen Segen annehmen? Mein Glaube ergreift ihn, und so ist der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich habe Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weiter schreibt sie über die Macht der Einfachheit des Glaubens. Der Glaube ist einfach in seiner Wirkung und mächtig in seinen Ergebnissen. Viele bekenntliche Christen, die das heilige Wort kennen und seiner Wahrheit glauben, versagen in kindlichem Vertrauen, das für die Religion Jesus wesentlich ist. Sie strecken ihre Hand nicht zu jener besonderen Berührung aus, welche die Seele wirksam heilt. Jetzt stellt sich an dem Punkt die Frage, an was glauben wir, auf was hoffen wir? Dazu gehen wir ganz an den Anfang der Weltgeschichte zurück, und zwar in 1. Mose Kapitel 3. Dort sind wir in einer Zeit unmittelbar nach dem Sündenfall, wo Gott Adam und Eva aus dem Paradies, wo wir alle eigentlich einst leben sollten, vertrieben hat. 1. Mose Kapitel 3 und dort Vers 15. Hier gab Gott Adam und Eva die erste Verheißung, an die sie glaubten. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Und dort sagt Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In The Review and Herald schreibt Ellen White, bei ihrer Erschaffung hatten Adam und Eva Kenntnis von dem ursprünglichen Gesetz. Es war in ihren Herzen eingeprägt. Sie wussten, was das Gesetz von ihnen forderte. Als sie das Gesetz Gottes übertraten, den Zustand der glücklichen Unschuld verloren und Sünder wurden, wurde die Zukunft der gefallenen Menschen durch keinen einzigen Hoffnungsstrahl mehr erhellt. Gott hatte an diesem Punkt Mitleid mit ihnen und Christus ersann den Erlösungsplan, indem er die Schuld auf sich nahm, als der Fluch über die Erde und die Menschen ausgesprochen wurde. Gab es in Verbindung mit dem Fluch eine Verheißung, dass durch Christus Hoffnung und Vergebung für die Übertretung des göttlichen Gesetzes geben sollte. Obwohl Trübsal, Dunkelheit, wie ein Leichentuch über der Zukunft lagen, erhellte der Hoffnungsstern, Jesus Christus, in der Verheißung des Erlösers die dunkle Zukunft. Adam und Eva empfanden an dieser Stelle aufrichtiges Leid und Reue wegen ihrer Schuld. Sie glaubten der kostbaren Verheißung Gottes und wurden vor dem völligen Verderben bewahrt. Nun, Gott gab hier Adam und Eva nicht nur eine Verheißung, sondern auch offenbarte er ihnen die Zukunft in dem Sinne, dass sie nicht verloren sind durch ihre Entscheidung, die sie getroffen haben, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben. Er zeigt ihnen die Zukunft, dass Jesus als ihr Erlöser einst auf diese Welt kommen wird und die Schuld für sie aufnimmt. Ein weiteres Beispiel. Worauf hofften die Israeliten in der Zeit der Gefangenschaft bei den Ägyptern? Sie hofften darauf, dass jemand kommen würde und sie aus der Hand der Ägypter befreien würde. Ein König, vielleicht ein großer Krieger. Worauf hoffte Abraham, als Gott ihm die Gräueltaten der Bewohner von Sodom und Gomorra zeigte? In 1. Mose 18, dort Vers 23 bis 33, ist die Begebenheit geschrieben. Und zwar hofft er darauf, dass Gott doch wenigstens 50, dann verhandelt er mit Gott, 45, nein, nicht 40, nicht 45, sondern 40, dann 30, 20, 10, vielleicht 5 Gerechte in diesen Städten findet, nur um die Menschen dort zu bewahren. Gehen wir weiter. Worauf hofften die Juden zur Zeit der Besetzung durch die Römer? Sie hofften und glaubten daran, dass ihr Messias sie aus der Hand der Römer befreien würde und die Römer vernichtet und sie ein großes Königreich werden. So haben wir nur ein paar kleine Beispiele aus der Vergangenheit angeschaut. Jetzt ist die Frage, auf was hoffen wir? Und viel wichtiger, an was glauben wir? An was glaubst du? An was glaube ich? Ich hoffe und glaube an die zweite Wiederkunft Christi und ich denke, alle, die ihr hier versammelt seid, auch. Ich glaube an das ewige Leben bei Gott und Jesus, an das Himmelreich, das er uns versprach in Johannes Kapitel 14 und dort Vers 1 bis 3. Ihr dürft's gern aufschlagen. Johannes 14. Vers 1 bis 3. Und dort steht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Welch eine Quelle der Freude für die Jünger, aber auch für uns heute. Solch einen Freund im Himmel zu haben, der sich für sie, aber auch für uns einsetzt. Durch die sichtbare Himmelfahrt Christi wurden all ihre Ansichten und Vorstellungen vom Himmel geändert. Sie hatten sich den Himmel in ihren Gedanken als Ort einen unbegrenzten Raumes vorgestellt, bewohnt von körperlosen Geistern. Jetzt war der Himmel mit dem Gedanken an Jesus verbunden, den sie mehr als alle anderen geliebt und geehrt hatten, mit dem sie gesprochen hatten, mit dem sie gereist waren, den sie selbst in seinem Auferstehungsleib betastet hatten, der in ihren Hoffnungen und Trost zugesprochen hatte und der noch während er redete vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen wurde, wobei der Klang seiner Stimme sie noch erreichte als der Wolkenwagen, den der Engel ihn aufnahm. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagte Jesus. Was eine Verheißung, was eine Hoffnung, die wir hier haben können. Der Himmel konnte sie nicht länger als ein unbegrenzter Raum voller unkörperlicher Geister erscheinen. Sie betrachteten den Himmel nunmehr als ihre künftige Heimat. So dürfen wir ihn auch betrachten. Wo sie ihr liebender Erlöser Wohnungen für sie bereitete. Darum soll es heute und in alle Zukunft gehen und um das ewige Leben mit Gott. Offenbarung Kapitel 22. Ihr dürft's gern aufschlagen. Offenbarung Kapitel 22 und dort den Vers 4. Dort heißt es, und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Es ist eine Ehre von Gott verliehen, sein Zeichen tragen zu dürfen und darauf dürfen wir hoffen und daran dürfen wir glauben. Wer kann dieses Zeichen tragen? Ellen White schreibt dazu im Brief 125, diejenigen, die aus der Welt herausgekommen sind, um sich in Worten und Werken von der Welt zu unterscheiden und erkennen, dass es eine Ehre ist, das Zeichen Gottes zu tragen, werden Kraft empfangen, um seine Söhne zu werden. Der Herr will Menschen haben, auf die man sich verlassen kann. Niemand wird in die himmlischen Höfe eingehen, der nicht das Zeichen Gottes trägt. Diejenigen, die dieses Zeichen auf dieser Erde, die durch Sünde verflucht ist, in heiliger Kühnheit tragen und als Ehre ansehen, wird Christus in den himmlischen Höfen anerkennen und ehren. Also, wer kann dieses Zeichen tragen? Jeder, der Jesus als seinen Erlöser und Gott als seinen Vater anerkannt hat. Eine wundervolle Verheißung, nicht wahr? Weiter schreibt Ellen White dazu im Buch Erziehung, Kapitel 35, Gottes neue Welt wird für die Erlösten sein, wie eine Schule, deren Forschungsgebiet das gesamte Universum ist. Gott selbst wird an dieser Stelle ihr Lehrer sein. Ein Zweig dieser Schule wurde damals im Paradies hier auf Erden eingerichtet, im Garten Eden. Und wenn der Erlösungsplan abgeschlossen ist, wird der Unterricht in dieser Schule wieder aufgenommen. In 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2. Erste Korinther 2, Vers 9 heißt es, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Nur durch die Heilige Schrift ist es möglich, etwas über diese zukünftigen Dinge zu erfahren, aber auch selbst dieses Wissen ist bruchstückhaft, eine Teiloffenbarung. Johannes, der Prophet von Patmos, beschreibt die künftige Wirklichkeit so, und es ist wunderbar, was er dort schreibt, in Offenbarung Kapitel 21. Es ist eine Verheißung und eine Sicht, auf die es sich zu glauben lohnt. Offenbarung Kapitel 21, dort Vers 1 und 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Vers 23 schreibt er weiter, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Wunderschön, nicht wahr? Jesus ist unsere Sonne. Wir dürfen dort seine Herrlichkeit sehen. Zwischen der Schule, die am Anfang in Eden gegründet wurde, und der zukünftigen Schule liegt die gesamte Spanne der Weltgeschichte. Eine Geschichte von Ungehorsam Gott gegenüber. Eine Geschichte von Leid, aber auch der Opferbereitschaft Gottes und des Sieges über der Sünde und den Tod. Nicht alle Gegebenheiten, wie wir sie in der ersten Schule im Garten Eden hatten, werden auch in der zukünftigen Schule zu finden sein. Es wird da zum Beispiel keinen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und keine Verführung mehr geben, sowie keine Verführer. Damit entfällt auch jede Art der Versuchung zur Sünde. Die Erlösten haben auf Erden der Macht Satans widerstanden und sind nun nicht mehr anfällig für das Böse. Wer durchhält und das Böse besiegt, sagt Jesus Christus, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Der Zugriff zum Baum des Lebens im ursprünglichen Paradies war an Bedingungen geknüpft. Aber da sich Adam und Eva, unsere Urgroßeltern, nicht an Gottes Vorgaben hielten, wurde ihnen und somit auch uns den Zugang zum Baum des Lebens versperrt. Das aber, was Gott den Seinen für die neue Welt zugesagt hat, kennt keine Einschränkung mehr und ist unvergänglich. Gehen wir ein Kapitel weiter in Offenbarung, Kapitel 22, dort Vers 1. Dort schreibt er, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Kapitel 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Der Prophet Jesaja schreibt dazu in Kapitel 60, Vers 1 aus Gottes Sicht über die neue Erde, alle deine Bewohner leben nach meinen Geboten. Sie werden das Land für immer besitzen. Ich habe sie dort eingepflanzt und ich lasse sie zu meiner Ehre dort wachsen. Wieder in Gottes Gegenwart zurückgebracht, werden die Menschen auch wieder von ihm selbst unterwiesen. Das dürfen wir lesen in Jesaja Kapitel 52. Jesaja Kapitel 52 und dort Vers 6. Dort schreibt Jesaja: Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher spricht: Siehe, hier bin ich. An anderen Stellen heißt es: Jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden sein Volk sein. Gott selbst aber wird Gott bei ihnen sein. Diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes weiß gewaschen. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes, dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Sie werden niemals wieder Hunger oder Durst haben. Weder die Sonne noch irgendeine Glut wird sie versengen, denn das Lamm in der Mitte des Thrones wird ihr Hirte sein. Und er wird sie an die Quellen führen, deren Wasser Leben spendet. Jetzt aktuell sehen wir nur ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber stehen wir Gott gegenüber. Jetzt kennen wir ihn nur unvollkommen, dann aber werden wir ihn völlig erkennen, so wie er uns jetzt schon erkennt. Sie werden ihn sehen und sein Name wird auf ihre Stirn stehen, schreibt Johannes in der Offenbarung und Paulus in dem Brief an die Korinther. Wenn eins der Schleier, der uns jetzt nur ein verschwommenes Bild des Zukünftigen, der Zukunft, die für uns bestimmt ist, erkennen lässt, entfernt sein wird, sehen wir Gottes neue Welt mit anderen Augen. Was heute nur umrisshaft zu erkennen ist, etwa so, wie als wenn wir ein weit entferntes Objekt mit einem Fernglas heranholen wollten, wird dann klar und deutlich erkennbar für jeden von uns liegen. Weil der Schatten der Sünde nicht mehr über der Welt liegen wird, erstrahlt Gottes Herrlichkeit für uns in nie gesehener Schönheit. Welch ein unendliches Forschungsgebiet für jeden von uns. Künftige Naturwissenschaftler können dann bis zu den Urgründen der Schöpfung zurückgehen, ohne auch nur eine kleinste Spur der Zerstörung, des Schmerzens oder der Sünde zu sehen. Sie können den reinen Stimmen der Natur lauschen, ohne auf Misstöne der Klage und des Schmerzes zu stoßen. Überall in der Schöpfung werden sie nur noch den Namenszug Gottes finden, denn die Zeichen, die Gottes Widersacher der Erde, dem Meer und dem Himmel aufgeprägt hatte, sind für immer ausgeloschen. Das Leben auf der neuen Erde wird dem ähneln, das die Menschen im Paradies ursprünglich hatten. Jesaja Kapitel 65. Jesaja Kapitel 65, Vers 21 und 25. Und dort heißt es: Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Vers 25: Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich vom Staub ernähren. Sie werden nicht Schaden nehmen noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Alt wie die Bäume sollen wir werden, wie die Menschen in meinem Volk und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Interessant, oder? Wenn man sich die Ewigkeit vorstellt, dann denkt man an eine ewig lange Zeit. Wir können die Ewigkeit mit unserem Verstand eigentlich gar nicht erfassen. Aber wenn wir uns das nur annähernd versuchen vorzustellen, könnte man denken, uns wird irgendwann langweilig im Himmel werden. Aber was schreibt Jesaja hier? Uns wird niemals langweilig werden. Wir werden dort Wohnungen bauen, Häuser bauen, wir werden ernten, wir werden pflanzen, wir werden mit den wilden Tieren und mit den scheuen Tieren zusammenleben, ohne dass jemand von uns Schaden nehmen wird. Zudem wird es in der neuen Welt endlich möglich sein, die Geschichte dieser Welt in ihrer Gesamtheit zu überblicken. Natürlich können wir das auch anhand des Wortes Gottes machen, aber es ist neben den historischen Fakten und auch geschichtsbestimmenden Zusammenhängen noch nicht hundertprozentig zu erkennen, wie Gott und Jesus als unser Erlöser hier gewirkt hat. Erst wenn wir Fakten und Hintergründe gleichermaßen im Lichte Gottes schauen können, werden wir die wirklichen Zusammenhänge erkennen. Dann werden wir auch Näheres über die kosmische Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan erfahren, die in vorgeschichtlicher Zeit begangen und mit der Neuschöpfung von Himmel und Erde beendet sein wird. Alles wird dann offenbar werden. Der Ursprung der Sünde, der satanische Betrug und dessen schreckliche Auswirkungen, aber auch die Wahrheit, die gegen die Täuschung antrat und das Böse besiegte. Der Vorhang, der die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt, wird beiseite geschoben und wir werden wunderbare Dinge sehen. Erst wenn wir Gottes Handeln im Licht der Ewigkeit erkennen, werden wir verstehen, was wir dem Eingreifen und der Fürsorge der Engel zu verdanken haben. Unermüdlich haben sich Gottes Engel in unserem Leben eingesetzt. Manchmal sind sie in Lichtgewändern erschienen, die so hell leuchteten wie Blitze, dann aber auch wieder in Menschengestalt, ein Stück des Weges mit uns gegangen, ohne dass wir sie wahrgenommen hätten. Niemand weiß, wie oft sie Satans Absichten vereitelt und seine Anschläge auf uns abgewehrt haben. Und selbst in den Ratssitzungen der Großen dieser Welt machen Engel ihren Einfluss geltend. Auch wenn die irdischen Machthaber das nicht glauben und wohl auch nie zugeben würden, schreibt Ellen White. In Rathäusern und in Gerichtssälen haben himmlische Boten die Sache der Verfolgten und Unterdrückten vertreten. Sie haben schändliche Pläne Satans zunichte gemacht und Übel abgewendet, die Leid und Unheil über die Kinder Gottes gebracht hätten. All das werden die Schüler, wir, die wir an Jesus Christus glauben und hoffen, der himmlischen Schule eines Tages aus erster Hand erfahren können. Ganz abgesehen davon, dass jeder einen Blick auf sein eigenes Leben werfen kann und erkennen kann, was Gottes Boten alles für uns, für dich, für mich getan hat. Wir werden dann auch dem Engel begegnen, der vom ersten Tag an unser Schutzengel war. Dem, der von Kindheit an auf unsere Schritte achtete, so schreibt Ellen White, und uns in Zeiten der Not und Gefahr behütete. Dem, der uns auch noch im Tal des Todes begleitete und sich unser Grab merkte, um uns am Auferstehungsmorgen von dort abholen zu können. Es wird aufschlussreich sein, sich mit diesem Engel über Gottes Eingreifen in das Leben des Einzelnen und in das Geschick dieser Menschheit als Ganzes zu unterhalten. Alle ungeklärten Ereignisse und Erfahrungen in unserem Leben werden dann ihre Auflösung finden. Da, wo wir verwirrt gewesen sind, wo wir Fragen hatten, wo wir enttäuscht waren, wo wir zerstörte Träume hatten, wo wir fehlgeschlagene Vorhaben sehen konnten, werden wir erkennen, wie sich durch Gottes Führung alles zu unserem Besten entwickelt hat. Dort werden alle, die zu selbstlosem Einsatz bereit waren, die Früchte ihrer Arbeit ernten. Dann wird nämlich sichtbar, welche Auswirkungen es hatte, den göttlichen Grundsätzen entsprechend zu leben und zu handeln. Manches davon wird ja schon auf der Erde sichtbar sein, aber das meiste bleibt unserem Blick verborgen. Wie oft geschieht es, dass man sich um Menschen müht, die man später aus den Augen verliert, ohne dass man je wieder etwas von ihnen hört? Viele Eltern und Lehrer sterben, ohne etwas von der Frucht zu sehen, deren Samen sie in ihre Kinder gelegt haben, bei der Erziehung. Manche von ihnen müssen sogar den Eindruck gewinnen, als hätten sie ihre Arbeit vergeblich getan. Sie wissen nicht, dass sie mit ihrer Treue Quellen des Segens erschlossen haben, die niemals zu fließen aufhören. Sie können nur hoffen und glauben, dass die Kinder, die sie erzogen und ausgebildet haben, für ihre Mitmenschen zum Segen und zur Ermutigung werden. Und dass sich dadurch ihr Einfluss vertausendfacht. Mancher Mitarbeiter trägt die Botschaft der Kraft. Mancher Mitarbeiter Gottes trägt die Botschaft der Hoffnung und der Ermutigung in die Welt hinaus. Worte, die in jedem Land der Erde zum Segen werden, aber von den Ereignissen seiner Arbeit weiß er vielleicht nichts oder nur wenig, weil er sich einsam und unerkannt bemüht. So werden Gaben verteilt, Lasten getragen und Aufgaben erfüllt, und Menschen sehen Samen, der erst aufgeht, wenn sie nicht mehr leben und deren Ernte einfahren. Und andere deren Ernte einfahren. Sie pflanzen Bäume, damit andere die Früchte genießen können, und sie geben sich damit zufrieden zu wissen, dass sie hier etwas zum Guten bewegt haben. Erst in der zukünftigen Welt werden sie die Auswirkungen und Ergebnisse all dieser Taten sehen, schreibt Ellen White. Über alles, was Menschen im Dienst für Gott tun, wird im Himmel Buch geführt. Es wird ein faszinierendes Studium sein, einmal dem weitreichenden Einfluss unserer Arbeit nachspüren zu können und zu dürfen. Und die kennenzulernen, denen wir in irgendeiner Weise Hilfe und Wegweisung geben konnten, sei es durch ein Wort, durch eine Tat oder durch Gebet. Dort werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Dort können wir die liebevolle und freundschaftliche Gesinnung, die Gott uns in unser Herz gegeben hat, jedem Einzelnen von uns, in der schönsten Weise verwirklichen. Der vertraute Umgang mit den Engeln und den gläubigen Menschen aller Zeitalter schafft eine Gemeinschaft, durch die die ganze Familie im Himmel und auf der Erde miteinander verbunden sein wird. All das gehört zu dem, was uns in der zukünftigen Welt, in der neuen Welt, die Gott für uns bereitet, erwartet. Natürlich wird dort auch gesungen und musiziert. Es wird eine Musik sein, die, außer in göttlichen Versionen, noch nie ein Mensch gehört hat. Im Psalm 87, Vers 7 heißt es, alle tanzen vor Freude und singen: Zion, in dir sind wir daheim. In Jesaja 24, Vers 14 schreibt Jesaja: Alle, die es überlebt haben, jubeln vor Freude und besingen die Hoheit des Herrn. Im Kapitel 51, Vers 3 schreibt er: Freude und Jubel werden dort erschallen, man wird dem Herrn Danklieder singen. In der Ewigkeit werden wir uns mit all unseren Gaben und Fähigkeiten ungehindert entfalten können. Wir werden zu Leistungen fähig sein, an die wir heute nicht einmal denken würden, an die wir nicht mal träumen würden. Der Entfaltung werden keine Grenzen gesetzt sein, denn die Erlösten werden sich immer neue Möglichkeiten und Ziele eröffnen. Wir werden von einer Wahrheit und Erkenntnis zu anderen gelangen und mit all unseren seelischen, geistigen und körperlichen Kräften gefordert sein. Es wird dort im Universum nichts geben, was unserem forschenden Geist verschlossen bliebe, denn wir haben Zeit dazu, Zeit, alles zu erforschen. Es wird uns unbeschreiblich glücklich machen, dass wir die Weisheit und Freude der nicht in Sünde gefallenen Wesen teilen können. Wir werden von ihnen erfahren, was sie durch die Zeitalter hindurch an Erkenntnissen gesammelt haben, da wir hier auf der Erde als ein Schauspiel dienen. Und im Verlauf der Ewigkeit werden wir immer neue, wunderbare Offenbarungen erleben. In Epheser 3, Vers 20, ihr dürft es gern aufschlagen. Epheser 3, Vers 20 schreibt Paulus: Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die um uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. So wird das sein in alle Ewigkeit. Darüber hinaus heißt es in Offenbarung Kapitel 22, Vers 3, alle, die dort sind, werden Gott dienen. Unser Leben auf dieser Erde ist nur der Auftakt zum ewigen Leben bei Gott. Auf der neuen Welt. Irdische Erziehung ist nur eine unvollkommene Einführung in die Grundsätze des Himmels und unsere Lebensaufgabe hier eine Vorbereitung auf das, was uns dort erwartet, schreibt Ellen White. An unserem Charakter und daran, wie wir Gott hier dienen, kann man bereits erkennen, was wir dort sein werden. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. In dieser Welt überträgt Gott und Jesus uns Aufgaben. Sie haben eine Bedeutung für die neue Welt. Und wenn wir hier mit Christus zusammenarbeiten, werden wir die Freude haben, auch dort für ihn zu wirken. Nur sehr viel erfolgreicher und vollkommener. Jesaja Kapitel 43, Vers 12, dort heißt es: Ihr sollt bezeugen können, dass ich wahrhaftig Gott bin. Das ist unsere Aufgabe, nicht nur hier und jetzt, sondern auch in Ewigkeit. Dort wird es nämlich unsere Bestimmung sein. Hier auf der Erde fragen wir uns manchmal, warum musste der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Liebe und Schmerz so lange dauern? Wäre es nicht besser, Satan unmittelbar nach seiner Rebellion zu vernichten? Die plausible Antwort lautet: Es ist nötig, dass sich das ganze Universum von Gottes Gerechtigkeit im Umgang mit dem Bösen überzeugen kann, bevor die Sünde für immer ausgerottet wird. Aber der Erlösungsplan ist so vielschichtig, dass unser menschlicher Verstand selbst in der Ewigkeit nicht in der Lage sein wird, ihn in seiner gesamten Tiefe zu erfassen. Nicht einmal die Engel haben vollen Blick darauf. Im Grunde genommen sind ihnen die Erlösten, wir, sogar einen Schritt voraus, denn wir haben die Auseinandersetzung mit der Sünde am eigenen Leibe erlebt. Unsere Vorfahren haben gemeinsam mit Christus gewirkt und gelitten. Dieses Vorrecht war nicht einmal den Engeln vergönnt. Das heißt, auch die Erlösten haben etwas zu erzählen, wenn wir einmal im Himmel sind. Wir haben etwas zu erzählen, was die Engelwelt brennend interessiert. Erfahrungsberichte und Gedankenaustausch. Das wird in Gottes Welt nicht nur einseitig von den Engeln und von den anderen Wesen uns gegenüber sein, sondern auch wir werden berichten. Deshalb schreibt der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 3, Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Und Kapitel 2, Vers 6 und 7, Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das Lied der Erlösten wird ein Lied der Erfahrung mit Gott sein, indem sie ihren Erlöser rühmen. In Offenbarung 15, Vers 3 schreibt Johannes: Herr unser Gott, du Herr der ganzen Welt, wie groß und wunderbar sind deine Werke und deine Taten. In allem, was du planst und ausführst, bist du wahrhaftig und gerecht, du König über alle Völker. Schon in diesem Leben, obwohl es irdisch und in seinen Möglichkeiten stark begrenzt ist, obwohl wir von Sünde befallen sind, besteht die größte Freude und die beste Erziehung darin, Gott und unseren Mitmenschen zu dienen. Im zukünftigen Leben wird das noch viel besser zu verwirklichen sein, weil alle Begrenzungen und Verzerrungen, die durch die Sünde entstanden sind, nicht mehr existieren werden. Wir werden es bezeugen und immer neu erfahren, was für eine unermessliche Herrlichkeit er für Menschen aus allen Völkern bereithält. Denn dies ist das Geheimnis. Um seinetwillen dürft ihr darauf hoffen, dass Gott euch an seiner Herrlichkeit Anteil gibt, steht in Kolosser 1. Erster Johannes 3, Vers 2. Dürft's gern aufschlagen. Erster Johannes. Erster Johannes Kapitel 3 und dort Vers 2. Dort heißt es: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Weiter heißt es: Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Dann wird Christus endlich die volle Frucht seines Wirkens sehen in der unzählbaren Schar dieser erlösten Menschen, die fehlerlos und voll Freude seine Herrlichkeit sehen werden. Darf er, der so viel gelitten hat, nun wieder das Licht sehen, und für seine Leiden wird er belohnt, steht in Judas und in Jesaja. Liebe Geschwister, lohnt es sich darauf zu hoffen? Lohnt es sich daran zu glauben? Ich denke schon. Es lohnt sich um jeden Preis darauf, mit größter Zuversicht und Hoffnung in unserem Herrn Jesus Christus daran zu glauben. Auf dieser Welt können wir vielleicht, ich denke nicht nur vielleicht, sogar sehr wahrscheinlich viel verlieren, gerade in dieser letzten Zeit, in der Endzeit, in der wir leben. Aber für die Ewigkeit können wir alles gewinnen, das ewige Leben. Es lohnt sich mehr denn je, daran zu glauben und darauf zu hoffen, denn Satan versucht gerade in dieser letzten Zeit der Weltgeschichte, jeden Menschen für sich zu gewinnen, und er erfreut sich über den Abfall von jedem. Wohingegen Jesus über jede verlorene Seele, jeden verlorenen Menschen weint. Also lasst uns richtig entscheiden und dem Ruf Gottes folgen. Wer noch am Anfang seines Glaubens steht, der sei nicht verzagt, auch in diesen schwierigen Zeiten, denn Gott wird dir in jeder Anfechtung zur Seite stehen. In 1. Korinther 10, ihr dürft's gern aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13 hat Gott uns eine Verheißung gegeben. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Eine wunderbare Verheißung. Gott wird uns nicht mehr auferlegen. Gott wird Satan nicht mehr zulassen, wie er uns versuchen kann, als dass wir ertragen können. Zum Schluss einer, wie ich finde, der wunderbarsten Texte, die in der Bibel stehen. Das ist auch mein Tauftext. Und zwar steht er in Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Das ist eine wunderbare Verheißung, die jeder von euch annehmen sollte. Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Und dort heißt es: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Jeder, der auf das hofft und daran glaubt, darf sich sicher sein, dass er eines Tages mit Jesus im Himmel Abendmahl feiern wird. Amen.